Verhandlungen sind sowieso hart genug und man kommt besser zu einer Einigung, wenn irgendwie man das Gefühl hat, da sind Gemeinsamkeiten und da ist bei aller Härte auch eine Menge Wertschätzung vor deiner Lebensleistung.
Diese Worte von einem Spezialisten für Aggressionsforschung? Klingt widersprüchlich, oder? Macht dennoch eine ganze Menge Sinn. Welchen hörst du in diesem Blick über die Tischkante der Interviewserie des PM-Podcasts Besser verhandeln? Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andi Schrader und du hörst den PM-Podcast Besser verhandeln. Heute werfe ich mal wieder einen Blick über die Tischkante. Und als Gast habe ich mir jemand ganz Besonderen eingeladen, Professor Jens Weidner. Jens ist zweifelsohne ein, wenn nicht sogar der Experte für Aggressionsforschung im deutschsprachigen Raum. Und naja, wie du hier hören wirst und gegebenenfalls auch schon in dem einen oder anderen LinkedIn-Post von ihm gelesen hast, polarisiert er. Rasch wirst du feststellen, dass er zu den Menschen in meinem beruflichen Umfeld zählt, zu denen ich schon ein fast freundschaftliches Verhältnis pflege. Das wird auch in dem Interview deutlich. Wir kennen uns schon sehr lange. Doch genug von der Sozialromantik und dem ganzen Bromance-Quatsch. Was erwartet dich in diesem Interview? Ich blicke mit ihm gemeinsam auf die Sichtweise von Aggression in Verhandlungen. Und auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingen mag, Aggressionen sind, ähnlich wie Verhandlungen, ein fester Bestandteil unseres täglichen Lebens. Mit Jens gehe ich zusammen auf typische aggressive Verhaltensweisen ein. Wir zeigen Wege auf, wie diese professionell und praktisch in Verhandlungen genutzt werden können. Und verdeutlichen in meinen Augen, weshalb es eine verdammt gute Idee ist, die Vorgehensweisen, die er in seinem aktuellen Buch Die Pepperoni-Strategie to go preisgibt, mit in deinen Verhandlungsalltag einzubauen. So, Notizbereitschaft herstellen und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Professor Jens Weidner. Jens, vorgestellt habe ich dich schon, im Trailer hat man es auch schon gehört, wer du bist, wo du herkommst. Dann, was müssen die Menschen, die hier zuhören, noch über dich wissen, was du vielleicht noch nirgendwo anders bekannt gegeben hast über dich?
Also beruflich ist über mich relativ viel bekannt, ne? Aber dass ich mal ein ganz guter Windsurfer war, das ist vielleicht nicht so bekannt. Und daraus resultiert ja auch meine heutige Liebe noch zum Meer. Also ich wohne ja in Hamburg-Blankenese, sozusagen in Strandnähe. Die andere Zeit verbringe ich am Timmendorfer Strand und den Rest auf Mallorca am Strand. Also so dieses mein großes Faible für Speechlife ist nach wie vor gegeben. Und ja, also diese Geschichte vielleicht. Und dann, obwohl ich so eine große Fresse habe, wie ich sie habe, bin ich eigentlich ein eher ein netter Zeitgenosse, der aber auch zulangen kann, und zwar richtig, ne? Ja, so vielleicht.
Ziemlich netter Zeitgenosse. Ich finde es immer wieder spannend, wenn jemand mit einem Professorentitel so Ausdrücke nutzt wie, obwohl ich eine ziemlich große Fresse habe, Zitat von dir ja gerade. Das macht oder das bringt eine gewisse Lockerheit immer mit in so eine Gesprächsrunde rein, glaube ich. Und die möchte ich weiterhin offen halten, denn das Thema, was wir ja hier uns vorgenommen haben, beziehungsweise das, wofür du stehst, so wie ich dich kennengelernt habe, ist Aggression, was ja jetzt nicht per se die meisten Menschen mit weder mit Professoren, oder je nachdem aus Studierendensicht könnte das eher auftreten, wenn ich so überlege. Nur ist das ja jetzt nicht was du unbedingt so mit der Wortwahl auch in dem akademischen Umfeld so wiedererkennen möchtest oder direkt dem zuordnen würdest. Da denkt man eher so an irgendwelche Fußball-Hooligans oder sonst irgendwas oder Kriminelle insgesamt, wo es halt um körperliche Gewalt und so weiter geht. Wie bringst du das jetzt in den Einklang mit dem Thema Karriere, Management? Du hattest es schon angesprochen. Und dann brechen wir das Ganze mal runter, was das Ganze auch für Verhandlungen nochmal bedeutet.
Ja, also ich glaube, wer im Beruf Karriere machen möchte, also wer jetzt so normal seinen Job macht und zufrieden ist mit sich und der Welt, was ich völlig in Ordnung finde, der braucht mich nicht die Bohne. Aber wer ambitionierter ist, also wer mehr machen möchte, wer vielleicht erfolgreicher werden möchte, wer mehr verdienen möchte, wer mehr aufsteigen möchte, der braucht ja immer erstmal eine Expertise, ne? Fachliche Qualität. Ohne Qualität geht gar nichts, ne? Dann braucht diese Person immer einen sehr langen Atem. Braucht sie auch. Dann muss sie sich so bewegen können in dem beruflichen Umfeld, dass sie nicht überall aneckt. Also, dass man schon eher sympathisch wahrgenommen wird. Und daraus resultiert ja dann auch so eine Förderung, dass Leute einen fördern, unterstützen, weil sie in einem was Hoffnungsvolles sehen. Und dann braucht man allerdings dazu auch Durchsetzungsstärke. Mhm. Denn wenn ich eine Innovation vorantreiben möchte, Andreas, dann rufen doch nicht alle Leute, super Idee, Jens. Das rufen die nicht. Also manche unterstützen mich und sagen, das ist klasse, aber es gibt auch eine ganze Menge, die reden dagegen an und wollen mich sogar hindern daran, das umzusetzen. Egal, also ich habe ja auch noch eine Theorie in der Erziehungswissenschaft erfunden, die konfrontative Pädagogik, wurde kritisiert. Dann habe ich diese Gewalttäterprogramme erfunden, die dazu führen, dass 2/3 der therapierten Gewalttäter friedlich werden. Was gibt's daran zu kritisieren, sag mir mal, wirst du auch kritisiert. Also du brauchst ein dickes Fell und du musst dich auch gegen Kritiker und Kritikerinnen durchsetzen, ohne dich vom Weg abbringen zu lassen. Und diese Durchsetzungsstärke habe ich mir mit der Zeit erarbeitet und dann zu meiner Überraschung festgestellt, da war ich Anfang 30 oder so, oder 33 oder irgendwie so in der Preislage, dass das viele überhaupt nicht können. Überhaupt nicht können. Und zu der Zeit lernte ich dann den Direktor eines Wirtschaftsinstituts kennen, das war ein Zufall, der sagte, oh, wir haben so ein großes Problem, wir müssen die Leute in ihrer Durchsetzungsstärke pushen, hast du da nicht Ideen? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und das entwickelt, was wir dann, so ein bisschen spaßeshalber, die Pepperoni-Strategie genannt haben. Hätte man ja auch sagen können, Strategie für positive Aggression, fanden wir nicht so ein Burner. Also Pepperoni-Strategie, dass es auf den richtigen Schärfegrad ankommt. Bist du zu harmlos, wirst du übervorteilt. Werden dir deine Budgets weggenommen, dein Personal gekappt. So, bist du übertrieben, giltst du als Ellenbogenkarrierist, will auch keiner was mit dir zu tun haben. Also es kommt auf das richtige Maß an. Und wenn ich jetzt mal unsere Beziehung hier kurz einbringe, wir haben ja auch über Honorare, also du warst ja mal verantwortlich für meine Honorare. Das war ja schlimm genug für mich, die Erfahrung. Aber da haben wir uns ja fair miteinander sozusagen ausgetauscht und dann haben wir mit verhandelt, aber auf eine Art und Weise, dass wir beide nicht unser Gesicht verloren haben und auch beide auch doch ganz zufrieden waren mit dem Ergebnis. Ich hätte mir noch mehr vorstellen können und du hättest dir vorstellen können, dass ich doch noch ein bisschen weniger kriege. So, und so sind wir da ordentlich miteinander umgegangen. Und das heißt, mit solchen Leuten wie mit dir, mit denen man einfach normal sprechen kann, braucht man die Durchsetzungsstärke nicht in dem Sinne, sondern man muss einfach nur eine bestimmte Zahl wiederholen, ne? Damit du dir die merkst. Aber in der Verhandlung sozusagen. Dass die die Benchmark ist. Aber wenn Leute richtig abgewichst sind und jetzt spreche ich schon wieder so vulgär, abgewichst sind, dann brauche ich nicht Win-Win setzen. Also das wollen die nicht. Und dann geht's in den Infight. Und wenn ich das nochmal sagen darf, warum ich mein vulgär spreche, ich habe 10 Jahre lang mit wirklich Kriminellen intensiv gearbeitet, also nicht über die doziert, sondern mit denen gearbeitet, in einem Gefängnis. Und das hat zu einer gewissen Verrohung beigetragen, meiner Sprache. Und nur in der Professorenprüfung habe ich mich wirklich zusammengerissen und so anspruchsvoll gesprochen, dass ich mich selber kaum verstanden habe. Und dann habe ich auch die Professur bekommen. So, und die kann mir jetzt keiner mehr wegnehmen. Ja. Und jetzt mache ich das wieder so, wie ich das für richtig halte.
Okay. Ich meine, gut, natürlich könnte es auch sein, dass dadurch, dass ja kaum Aggression in unseren Verhandlungen damals gewesen ist und ich dich die Zahlen habe einfach wiederholen lassen, die du aufgerufen hattest, dass sie mir sehr in die Karten gespielt haben und da gar kein Zwang Absolut. Gewesen ist.
Und ne? Ja, und ich darf auch daran erinnern, dass wir hatten auch mal so ein Gespräch, wo ich eigentlich ein bisschen mehr haben wollte und am Ende ein bisschen weniger gekriegt habe, weil du mir mit so einem traurigen Hundeblick vermittelt hast, dass du und das Institut und alle, die mich da buchen wollen, also kurz vor der Verarmung stehen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, ich werde jetzt verarscht. Aber es ist ihm aus irgendeinem Grund jetzt wirklich wichtig, also auch diese Benchmark zu setzen. Und darauf kann ich mich persönlich dann auch einlassen, weil ich an einer nachhaltigen Beziehung mit dir interessiert war und bin. Und das kann man sagen, sie ist nachhaltig, ne? Und das glaube ich sowieso, dass das extrem empfehlenswert ist, dass man wirklich versucht, mit 90% seines Umfelds ordentlich umzugehen und die 10%, die abgebrüht sind, den haut man ein Brett, also natürlich im juristisch erlaubten Rahmen, und versucht sich danach extrem Abstand zu denen zu gewinnen, wenn das beruflich möglich ist.
Ja. Jetzt hattest du ja auch schon so ein bisschen über deine Expertise gesprochen, die du an verschiedenen Stellen gesammelt hast und die auch in Büchern wiedergegeben hast. Ich habe in dem jüngsten Werk, in der Pepperoni-Strategie to go, unter anderem den Satz gelesen: Verlieren ist erlaubt, nicht kämpfen ist jedoch verboten. So meine Wiedergabe, ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig sauber zitiert.
Doch, das ist ziemlich genau.
Ja, sehr gut, danke. Wie deckt sich das mit dem Eigenantrieb, wenn du im Driver Seat bist? Denn wir leben doch eigentlich in einer Gesellschaft, wo du immer gewinnen willst, wenn du nach oben kommen möchtest.
Ja, absolut. Aber also nicht mal Bayern München gewinnt ständig oder Real Madrid oder nicht mal der Bundeskanzler. Also es gibt keinen, der immer gewinnt. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich dann auch mit Niederlagen um? Und für mich sind Niederlagen Teil des Business. Nur ist es so, Andreas, oder auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer hier gewandt: Wenn ich natürlich viele Sachen ausprobiere, wo ich auch weiß, also das kann wirklich schief gehen, ne? Aber ich habe die Zeit, ich habe die Kraft, ich habe die Ressourcen, ich probiere das jetzt einfach aus. So, es ist keine Garantie, und vielleicht gehe ich damit plus minus null am Ende rum und habe da 4 Monate Arbeitszeit reingesteckt. Ne? So what? Da sage ich mir wirklich, verlieren ist erlaubt, aber nicht kämpfen ist verboten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass bei mir die Dinge manchmal besonders gut funktioniert haben, bei denen ich gar nicht damit gerechnet habe. Also es ist nicht so, dass wir alle so schlau sind, im Vorhinein abzuchecken, was funktioniert. So, und viele machen dann, denken aber trotzdem, sie sind schlau, sie selektieren ganz stark. Von den 10 Sachen selektieren sie 7 raus und starten 3. Und wenn du Pech hast, die falschen 3. Ich persönlich starte 10. mit so einer mittelmäßigen Energie und sehe dann aber nach relativ kurzer Zeit, was richtig gut läuft und was mehr so, wo Leute mir heiße Luft verkauft haben, aber da kommt nicht viel Substanz, um das Projekt zum Erfolg zu bringen. Und da steige ich dann wieder aus. Also ich nenne das ja immer das Schrotgewehrprinzip. Mhm. Ich baller so einmal gegen die Wand, die Kugeln machen eine Streuung, und dann sehe ich ja, wo aus der Wand da wirklich, wie soll ich sagen, der Mörtel rauspulvert, und man sieht, oh, da lohnt es sich weiter nachzugraben. Mhm. Ja, und ich finde auch, ich habe ja auch mal ein Buch, ich habe ja viele Bücher geschrieben, eins war richtig so unglaublich erfolglos, und da habe ich übrigens die meisten Feedbacks von meinen Kollegen gekriegt und Kolleginnen: Oh, das ist aber nicht so gut gelaufen, Jens, ne? Die kleinen Arschlöcher. Also als ich den Bestseller hatte, da haben die sich nicht so gemeldet, als ich das so vergeigt habe. Und da habe ich mir auch gesagt, ja, sage ich dann immer, verlieren ist erlaubt, nicht kämpfen oder nicht versuchen, das ist verboten. Mhm. Denn wenn du nicht kämpfst, hast du auf jeden Fall verloren. Da hast du die 100% Verlierergarantie, bist ja nicht in den Ring gestiegen. Und ich probiere das aus. Also immer so weit, dass es nicht auf Kosten meiner Familie geht, zum Beispiel. Also nicht so weit, dass ich eine Scheidung provoziere oder meine Kinder von mir weg wollen oder sowas. Das habe ich alles vermieden. Da war so für mich die Grenze. Aber bis dahin bin ich schon gegangen. Mhm. Immer.
Ja. Jetzt ist einer der Punkte natürlich auch, was du ja gerade angesprochen hattest, wo so deine eigenen Parameter sind oder deine eigenen Grenzen sind, notwendige Entscheidungen zu treffen. Ja, du sprachst gerade Kinder an, die nicht von dir weg wollen. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, wie es bei dir daheim ausschaut. Allerdings weiß ich, dass die Kids zumindest auf dem Papier alt genug sind, um nicht mehr zwingend zu Hause zu wohnen, also eher weg sind.
Ja, das stimmt. Aber sie waren lange genug da, um mir konditionell den Rest zu geben. So ist das nicht. Nein, die haben ja jetzt beide studiert und sind ja auch zum Teil, sind ja beide im Digital-Business da ziemlich cool unterwegs, muss ich sagen. Und helf mir übrigens, ich bin in unserer Familie der Pflegefall. Also diese Rolle, weißt du, ich war ja immer so ein erfolgreicher Vater, Professor, so, weißt du, Zürich hin und zurück und so das Ganze. Okay, und jetzt sind die fertig und ich baue ja auch mein Online-Beratungsgeschäft auf und so weiter. Die waren aber vor mir schon dabei. Und jetzt bin ich der Schüler. Die erklären mir jetzt, was ich machen soll. Und wenn ich nachfrage, warum, dann sagen die mir, du, einfach umsetzen. Habe ich keine Zeit für die, das zu erklären. Einfach umsetzen. So läuft das hier. Das ist aber eigentlich, ich glaube, das ist auch ein Geheimnis unserer guten Beziehung, dass sich diese Rollen ein bisschen verschoben haben von diesem Überpapa zu einem, der jetzt zu blöd ist. Vor ein paar Jahren war ich zu doof, Zoom einzurichten, ne, oder? Kann ich mich heute auch drüber amüsieren.
Ja, ja, das ist das, glaube ich. Ich meine, wenn du überlegst, wir hatten in dem ersten Interview, was wir vor, ich glaube, 3 Jahren oder so ist es her, hier geführt haben in dem Podcast, hattest du ja unter anderem darüber gesprochen, dass zum einen die Diamantenanalyse, die ich jedem ans Herz legen kann, vielleicht nochmal reinhören, nicht zwingend auch zu Hause umgesetzt werden könnte.
Absolut. Also don't try this at home. Diese sich durchsetzen im Job ist wichtig, wenn es um wichtige Projekte geht. Also ich würde mich jetzt nicht durchsetzen gegenüber meinem Sekretariat bei etwas, wo ich denke, ja, so sollten wir das machen, aber die haben eine andere Vorstellung und da geht die Welt auch nicht unter. So what, ne? Also ich setze mich ja im Beruf durch, wenn es um viel Personal geht, um viel Budget geht, ach so, und by the way, auch um die Steigerung meines Gehalts, ne? So, also das ist auch so eine egoistisches Motiv, das ich aber auch für klug halte. So, da setze ich mich doch durch. Aber wenn es jetzt um Piddle-Paddle-Kram geht, ja, welcher Kopierer jetzt angeschafft wird oder welches, keine Ahnung, das ist mir sowas von Pimpe. Und die anderen diskutieren da voll engagiert und da geht es um Leben und Tod. Und dann denke ich immer, mach das mal. Also wenn es um mehr Budget, Fakultät erweitert sich, einen neuen Studiengang holen wir dazu oder mein kriminologisches Institut, mir gehört ja noch ein Institut zu 50%, bin ich ja Eigentümer, das kann expandieren und da ist ein Mitbewerber, den wir wegmachen wollen. Also da bin ich voll dabei. Aber nicht bei so einem Kleinkram. Und sich zu Hause durchzusetzen gegen die Kinder, die möchten vielleicht lieber in die Berge, aber Papa will unbedingt ans Meer. Und ja, dann muss meine Frau auch ans Meer. Die Kinder müssen ans Meer, alle sind sauer. Das sind Pyrrhus-Siege. Die führen zu einer Scheidung. Und meine Frau hat mir ja vor vielen Jahren schon mal erklärt, also ich bin mit meiner Frau schon sehr lange zusammen und wir gelten noch sozusagen zu dem alten Scheidungsrecht, was sie alles mitnehmen würde, wenn sie ginge. Also das wäre... ich liebe sie. Das ist der Hauptgrund, weswegen ich übrigens mit ihr zusammen bin.
Aber das werde ich noch mal hervorheben, so auch gerne Podcast. Ja,
also das wäre die mieseste, also eine Scheidung wäre für mich die mieseste Rendite ever. Ja, sehr gut. Ach so, du, da kann ich dir vielleicht noch, gehört nicht in den Podcast, aber was Erfolg betrifft. Als ich mir meinen ersten Porsche kaufen wollte, ne, habe ich den oder auch gekauft habe, wollten zwei Profs sich auch einholen. Habe ich gesagt, lass uns zu dritt machen, wir fahren dahin. Und verhandeln 3 Porsche. Ich meine, ist doch klar, ne? Dass du da richtig fett Rabatt kriegen kannst. So, das haben wir im Januar besprochen. Im Herbst bin ich alleine hingefahren, die nicht mehr. Warum? Beide haben sich getrennt. Beide haben sich dumm und dämlich gezahlt. Und der eine fuhr jetzt einen alten Polo und der andere einen Passat. Immerhin auch mit P, ne? Und ich einen 911er. Also da habe ich schon gedacht, Monogamie ist schon eine gute Idee.
Ja, okay. Ob ich da jetzt wirklich draus ableiten sollte, dass zu einer wohlfunktionierenden Ehe und zur Monogamie immer ein Porsche gehört oder in welchem Zusammenhang der steht, das können dann andere entscheiden.
Ja. Nein, überhaupt nicht. Ich hab auch keinen mehr. Ich bin jetzt ökologisch ganz vorne. Ich habe ein Elektrofahrrad, glaube ich. Ja. Und so. Ich habe gar keinen. Ich bin so lange Porsche gefahren, dass es mich dann ein bisschen gelangweilt hat und angesichts der hohen Preise dann war ich dann demotiviert. Ich hoffe nur, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch diesen, meinst du, die verstehen diese Art von Humor?
Ja, ja, wenn nicht, dann machen sie aus und hören nicht weiter zu. Also, ja.
Wenn nicht, können die abschalten.
Es ist ja kein unmittelbarer Zwang, hier zuzuhören. Ne? Ist ja jedem freigestellt.
Und ah, das wusste ich nicht.
Okay, es sind nur eine Handvoll Menschen, die gezwungen werden, hier zu hören.
Sehr gut. Okay.
Schönen Gruß übrigens an, ihr wisst, wen ich meine. Ja, gut. Jens, nochmal zurück. Zum einen habe ich von dir gelernt, sich für Gutes einzusetzen, was du ja gerade auch nochmal eindrucksvoll dargestellt hast, was Gutes Schrägstrich auch Wichtiges in dem Fall, ja, was für dich wichtig, und dabei wägst du ja ganz genau ab, ist es wichtig für mich, Schrägstrich für meine Karriere, und was ist mir wann wichtig, ja, im familiären Umfeld ist mir vielleicht Harmonie wichtig,
genau,
und Rechthaberei nicht unbedingt so an allerhöchster Stelle, wohingegen bei der Arbeit oder in Karrieresituationen es schon wichtig sein kann, eigene Standpunkte durchzubringen, primär für sich Gutes zu tun, damit man natürlich auch im Umkehrschluss für das Unternehmen, für das man tätig ist, oder ja, wo man jetzt selbstständig als selbstständiger Unternehmer tätig ist, Unternehmerin tätig ist oder für ein Unternehmen arbeitet, lasse ich jetzt mal offen, weil in beiden Fällen ist, wenn du positiv arbeitest, der Impact, um es jetzt mal mit einem wunderbaren neudeutschen Wort auszudrücken, für das Unternehmen auch positiv. Und dazu zählt halt auch, wie du gesagt hattest, zum einen zwar die Ideen nicht anzuecken, zum anderen musst du dich allerdings auch an manchen Stellen durchsetzen.
Ne? Ja, und ich sehe dann, wenn ich das, also es gibt da so eine ethische Trias. Mhm. Also wir müssen uns ja bei dem Thema positive Aggression abgrenzen und Durchsetzungsstärke abgrenzen von Ellenbogenkarrieristen, die sozusagen aus reiner selbstbefriedigender Egomanie alles platt machen, was sich ihnen in den Weg stellt. Ne? Mhm. So, und das ist nicht Pepperoni-Strategie, das ist nicht Durchsetzungsstärke im Sinne der positiven Aggression. Die sagt immer, ich setze mich durch, um Gutes zu tun, mir und meiner Karriere natürlich. Das egoistische Motiv ist ein starker Antreiber, also den sollten wir überhaupt nicht leugnen. Mhm. Ich möchte ein tolles, komfortables, vielleicht luxuriöses Leben haben und dafür bin ich bereit, auch was zu leisten. Mhm. So, dann für mein Unternehmen. Es muss auch immer gut sein für meine Fakultät oder für die Institute, für die ich gearbeitet habe. Es muss auch immer für die gut sein. Und aufgrund meiner guten Ideen, die ich dann durchsetze, werden vielleicht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt oder ein neuer Firmenzweig eröffnet und so weiter. Das heißt, die Firma wächst dadurch, dass ich mich durchsetze mit guten Ideen für das Unternehmen. Und dann im dritten Schritt für die Gesellschaft, denn das Unternehmen zahlt dann durch den Mehrerfolg auch mehr Steuern in Deutschland oder wo auch immer sie dann, also sagen wir mal, reden wir jetzt nicht über diese Steuervermeidungsunternehmen, ne? Aber die normalen mittelständischen Großunternehmen zahlen dann alle Steuern, und auch durch meine Fähigkeit, mich erfolgreich durchzusetzen, Projekte durchzusetzen, den Laden größer werden zu lassen, zahlen sie mehr Steuern, und davon geht wiederum 2/3 in den Sozialhaushalt in Deutschland. Also mir ist das so wichtig, ich arbeite ja in der Fakultät für Wirtschaft und Soziales, das auch so gemeinsam zu denken. Das heißt, wenn wir uns durchsetzen, also ich zahle ja auch ordentlich Steuern, ne? Sowieso schon, dann der Laden, für den ich arbeite, da generieren wir dann auch mehr, geht auch wieder Steuer raus, und das läuft in den Bundeshaushalt, und davon wird dann vielleicht Bürgergeld bezahlt oder die Polizei, oder da kann sich ja jeder in der Fantasie aussuchen, was ihm so einigermaßen zusagt, damit man sich nicht so ärgert über die viele Kohle, die einem abgezogen wird, nicht wahr? So, aber diese Grundidee, nicht nur egomanisch für mich das zu machen, das unterscheidet sozusagen Pepperoni-Strategien von so tumpen Ellenbogen-Arschlöchern. Mhm. Ja.
Also dieses Me first and the gimme gimme ist es erstmal raus.
Finde ich furchtbar.
Mhm. Ja.
Das ist mir, weißt du, das ist einfach, man kann egomanisch leben, ich halte davon nichts, ich supporte auch solche Leute, ich berate die nicht mal, weil ich da keine Lust zu habe, und mir geht's ja gut. Ich kann mir ja erlauben zu sagen, mit wem nicht. Mhm. Ich kann da aussuchen. Nein, also Leute, die eine Verantwortung fühlen für die Firma, für das Unternehmen, und die auch eine Verantwortung fühlen für dieses Land sozusagen es supporten. Nicht ganz freiwillig natürlich, ist ja eine Zwangsabgabe, die Steuern. Mhm. Aber dieser Dreiklang, der ist mir schon wichtig. Denn ich kenne sehr viele Menschen auch durch den sozialen Arm unserer Fakultät, die überhaupt nicht auf die Beine kommen, denen es wirklich schlecht geht. Mhm. Und es sind nicht nur faule Leute, die nichts tun wollen, deswegen haben sie nichts, sondern da sind so viele Schicksalsschläge. Also diese soziale Frage, also ich persönlich denke nie mein Karriere- und Erfolgsstreben ohne die soziale Frage. Das gehört für mich zusammen. je mehr ich da sozusagen, je mehr ich akquiriere und je erfolgreicher ich bin, desto mehr fällt auch ab für den sozialen Bereich. Mhm. Und das gibt mir übrigens ein ziemlich gutes Gefühl, dann meinen Erfolg auch genießen zu können.
Wenn du ihn genießt, jetzt bewegen wir uns ja, wie man auch hier hört, sehr, sehr stark im deutschsprachigen Raum. Und was ich festgestellt habe und an vielen, vielen Stellen lernen musste, durfte, wie auch immer wir es nennen wollen, ist, dass wir jetzt nicht gerade dafür bekannt sind, uns in einer Lobkultur zu bewegen. Wir haben eher mit Nörglern, Verhinderern, Bedenkenträgern zu tun. Wie gehst du denn mit solchen Menschen um? Weil das ist ja auch eine Art von Aggression, die dir da entgegenstößt.
Ja, also sagen wir, erfolgreich durchsetzungsstarke sind ja häufig, haben ja einen gewissen Grundoptimismus wegen ihrer Fantasie, Dinge umsetzen zu wollen, die noch nicht so richtig da sind. Ne? Also die haben ja ein positives Zukunftsdenken, sonst würdest du ja gar nicht diesen Aufwand betreiben. Und es gibt ja diesen schönen Satz, dass erfolgreiche Führung bedeutet, sozusagen optimistische Führung unter pessimistischer Begleitung. Also ich bin auch so ein ziemlich optimistischer Typ, der sich Sachen vorstellen kann, das könnte klappen und so weiter, dann probieren wir das aus. Aber ich habe in meinem Institut eine total pessimistische Geschäftsführerin. Ne? Und immer wenn ich sage, hier, jetzt nehmen wir doch das Geld und stecken das da rein, dann sagt sie, nee, das nehmen wir nicht, das legen wir zurück da und dafür, weil da noch was auf uns zurollen könnte. Also die optimistische Führung unter pessimistischer Begleitung. Ja. Auch juristische Dinge abzuchecken, die Compliance-Regeln abzuchecken. Heute übrigens auch, Andreas, die richtige Sprache abzuchecken. Mhm. Also wie gehst du feinsinnig mit Sprache um? Machst du nicht irgendwie homophobe, rassistische Äußerungen? Genderst du in einem vielleicht angemessenen Rahmen, bei den Leuten, denen das sehr, sehr wichtig ist, auch wenn es einem selber vielleicht weniger wichtig sein kann? Also ich gehe bei meinen Studierenden, denen ist das zum Teil sehr wichtig, darauf gerne ein und übe das jetzt sozusagen, ist ja für mich auch noch Neuland, übe das, weil ich sie sonst ablenke von den eigentlichen Themen. Mhm. So, also wie weit sind wir bereit, auf Leute einzugehen? Und da würde ich sagen, ja, da sollten wir sehr bereit zu sein, auf Leute einzugehen. Außer auf die, die es nicht gut mit uns meinen. Und da vielleicht noch der Hinweis, die erkennt man ganz gut an ihren Handlungen. Weißt du, die reden alle super toll, dann laden sie mich noch irgendwie ein zum Essen. So, und dann denke ich immer, toll, super nett, aber ich messe sie an ihren Handlungen. Mhm. Dich übrigens auch, Andreas. Und deine Handlungen waren immer, wenn wir in Zürich verabredet waren, warst du in Zürich. Mhm. So, und du warst vorbereitet und das war alles. Ich konnte mich da immer drauf verlassen, ich wurde nie verarscht und wenn was verschoben werden musste, dann hast du das so verschoben, dass ich eine Chance hatte und nicht schon im Flieger saß oder so. Ne? Mhm. Also ich messe die Leute an ihren Handlungen und nicht an ihrem tollen Gesabbel. Und grundsätzlich ist Deutschland ein sehr, sehr pessimistisches Land und im Moment sozusagen in seiner Hochphase der Polarisierung und des Untergangs. Mhm. Aber das hängt ja mit unserer Medienkultur auch zusammen. Im Moment hat man ich habe so ein bisschen den Eindruck, andere mögen das anders empfinden, als ob es noch drei Länder auf dieser Welt gibt. Also Deutschland, Israel, weil da die Auseinandersetzungen sind mit der Hamas und die Ukraine. Mhm. So. Und jetzt habe ich aber gehört, das wusste ich gar nicht, dass es weit über 180 Länder geben soll. Ja, und in einem war ich gerade in Spanien habe da ganz entspannt gelebt. Also diese Bereitschaft, sich durch Krisen, die ich nicht schönreden will, aber in eine grundpessimistische Jammerhaltung zu bringen, die meine Energie für meine Projekte doch komplett raubt, das ist nicht gut. Also ich Nietzsche hat mal so einen harten Satz gesagt, Mitleiden erhöht nur das Leid in dieser Welt. Damit meint er nicht Mitgefühl, ne? Mitgefühl ist wichtig, aber Mitleiden, so dass ich selbst mich bewegungsunfähig mache und selbst kaputt und in die Depression rede, dann werde ich ja zum Behandlungsfall, zum Therapiefall. Ja. Und bin nicht mehr Eigentümer eines Ladens mit einem sehr ordentlichen Umsatz, ne? Den kann ich dann ja gar nicht mehr leiden. Nein, Leute, lasst euch nicht von diesem deutschen Pessimismus, das ist so eine, irgendwie so eine Kulturmacke, die es hier gibt. Und by the way, ich habe ja halt ein bisschen Eigenwerbung, das ist ja keine Eigenwerbung, ich erzähle ja nur von Fakten. Als ich mein Optimismusbuch geschrieben habe, was ja auch richtig gut lief im Campus Verlag, da haben mehrere Professoren zu mir gesagt, Jens, du zerstörst deine Reputation. Ich sage, warum das denn? Sagt er, ja, du musst doch eher so Themen nehmen wie Armut, Tod, Suizid, kriegerische Auseinandersetzungen. Aber Optimismus, das ist ja wie Traumschiff. Und da habe ich gesagt, nein, da irrst du dich. Also Optimismus ist eine der größten Triebfedern, ist sozusagen, wie soll ich sagen, der Turbo des Kapitalismus. Also ohne optimistische Leute, die verrückte Ideen haben, würde diese Welt überhaupt nicht voranschreiten. Also Leute, seid Optimismus und jeden Pessimist, weiß nicht, schenkt dem Grauburgunder oder noch besser, entfernt ihn aus eurem Freundes- oder Berufskreis.
Jetzt hast du viel über Mitleid, über die Sichtweisen anderer gesprochen. Ich versuche jetzt mal den Link herzustellen, denn du hast ein Thema noch mit bei dir auf der Agenda stehen, was ich zuletzt hier auch häufiger mir angeschaut hatte. Und zwar geht's da um Empathie. Das ist für Verhandlungen wichtig. Nur hätte ich gern mal deine Bewertung dazu. Erstmal, wie definierst du Empathie? Ja, wenn ich schon mal einen Prof habe, versuche ich dich da mal in die Ecke zu drängen, dir eine Definition hier aus dem Ärmel zu schütteln. Und auf der anderen Seite, dann gehen wir da noch mal ein bisschen weiter rein, ob die hilft, inwieweit die mit Aggression in Einklang zu bringen ist.
Empathie ist ja eine der vier großen Handlungskompetenzen in der Soziologie nach dem berühmten Soziologen Krapmann. Also zu Empathie, Ambiguitätstoleranz, muss ich jetzt nicht erklären, Frustrationstoleranz und Rollendistanz. Also auch, dass man über sich selbst lachen kann. Also ich selbst nehme mir alles sehr ernst, was ich tue, aber ich nehme mich nicht so ernst, ne? Was einen dann vielleicht auch erträglich macht für sein Umfeld. Und Empathie heißt ja Einfühlungsvermögen. Ich fühle mich ein. Wie geht es einem Menschen, dem es nicht gegeben ist, erfolgreich zu sein, weil er einfach alles falsch macht. So, wie fühle ich mich in den einen? Muss ich dann über den herziehen, zynisch sein? Nein, ich kann Mitgefühl geben und ihn vielleicht sogar unterstützen. In Verhandlungen würde ich sagen, es ist eine utilitaristische Empathie, also eine nützlichkeitsorientierte Empathie. Also ich analysiere ja mein Gegenüber und dann stelle ich fest, da sitzt ein alter weißer Mann, ne? Zum Beispiel, von sich und der Welt überzeugt, selbstgefällig, breitbeinig, große Klappe. Okay? Mit dem kann ich ja jetzt hart verhandeln, sozusagen von Mann zu Mann oder von Frau zu Mann mit diesem Brocken. Und das will er ja auch. So, meine Empathie ist jetzt, dass ich weiß, dem ist das ganz wichtig, dass man erkennt, dass er ein ganz harter, ganz erfahrener, breitbeiniger, mit einem dicken Panzer so ein Mann ist. Und dann sage ich zu diesem Mann im Vorfeld der Verhandlung, ich habe mich sehr auf die Verhandlung mit Ihnen gefreut, weil Sie mir meilenweit in Ihrem ganzen Habitus voraus sind. Ich habe gestern Abend noch meiner Frau erzählt, dass ich sie morgen hier treffe und sage, ich verhandle mit ihm, aber eigentlich ist das für mich eine kostenfreie Fortbildung, die ich von ihm kriege. Und das ist großartig. Und vermutlich wird er mich wieder eintüten. Und vielleicht nach unserer Verhandlung hätten Sie noch mal einen Augenblick Zeit, um mich mal zu briefen, ja, wie ich mich optimieren könnte. So, der wird das nicht durchschauen, dass ich das strategisch sozusagen ihm sage, sondern der liegt mir zu Füßen. Der wird schon in der Verhandlung harmloser sein, weil er jetzt mein Lehrer ist und ich sein ihn liebender Schüler. So, und er kommt aus der Nummer schlecht raus. Und hinterher wird er mir übrigens noch Tipps geben, was ich besser machen könnte. Und vom Ergebnis her wird das jetzt vermutlich für mich besser aussehen, als es vor dieser Einführung war. Also ich versuche, empathisch zu sein. Und wir beide kennen ja auch ein paar Frauen und Männer, sagen wir mal, die sehr überzeugt sind von sich, ne, im Verhandlungsbusiness.
Ein paar.
Und wir beide wissen doch auch, wie man mit denen umgeht sozusagen. Dass man da nicht das Spiel spielt, die so von den Überzeugten, die das auch noch anbieten und dann als große Verhandler sozusagen durch die Welt gehen, dass man versucht, ich versuche besser zu sein als du in der Champions League, ne? Mhm. Sondern dass man ihn zubilligt, weil ihm das voll gut tut und sie dann das schön finden und einen lieb haben, dass sie die Cracks sind und ich bin der Schüler, der dazu lernt. Übrigens, ich bin der Schüler mit dem Professorentitel, da stehen die besonders drauf. So, und mache ich mich kleiner, als ich bin. Mich interessiert das Ergebnis. Und das Ergebnis ist, dass die mit mir liebevoller verhandeln, auf der Grundlage davor, dass ich den Hut vor ihrer Leistung ziehe, wenn man das mal so ernsthaft formuliert. Und es gibt ja andere, die wollen dann beweisen, dass sie doch schlauer sind als du. Das ist keine gute Strategie. Das ist eine Wettbewerbsstrategie, die die Leute nur härter macht. Denn bei einer Verhandlung ist doch so, es wird irgendwann so ein Punkt kommen, mit dem alle nicht ganz glücklich sind. Aber ich persönlich stimme dir dann zu oder jedem anderen auch, wenn ich ihn ein bisschen sympathischer finde. So, und es ist wichtig, ja, den anderen dort abzuholen, wo er steht. Und wenn der italienische Oper liebt, dann rede ich mit ihnen über Toscas Tyrannenmord. Also da informiere ich mich ja früher. Ich habe übrigens mit einem verhandelt, der hatte Herzrhythmusstörung. Das hat ein Internettyp für mich rausbekommen. Also ich suchte eine Gesprächsgrundlage für ihn. Und der hatte so Herzrhythmusstörung, hat er in irgendeinem Chat gepostet, den ich nicht gefunden habe, aber dieser Internettyp, den ich da gebeten hatte, such mal was über den, was ich vielleicht so im positiven Sinne nutzen könnte. Ich war ethisch nett, ist das vielleicht nicht, aber es ist funktioniert. Klasse. Und dann habe ich nur gesprochen darüber, dass ich in letzter Zeit so ein bisschen Bruststiche hatte und dass sie ja Freitagnachmittag kam und ich sowieso echt mich am Limit fühle. Und dann sagt er, scheiße, das geht mir genauso. Und dann haben wir uns eigentlich eine halbe Stunde nur über unsere Psychosomatose unterhalten. Zu der Zeit hatte ich keine, aber ich habe auch schon welche gehabt. Und ganz am Ende noch kurz über die Zahlen. Und sind uns da auch schnell einig geworden. Also ich bin ein großer Fan vom Herstellen von Gemeinsamkeiten. Und die erarbeite ich mir allerdings auch so durch über LinkedIn oder Xing oder was auch immer. Also Leute, mit denen ich zu tun habe, sind eher nicht auf Instagram. Und wenn ich nichts finde, so gar nichts, dann beauftrage ich Leute, die sowas können und bitte was über die Person herauszufinden. Aber nur, wenn es um mehr Geld geht, jetzt nicht, wenn es um Kleinkram geht, mache ich den Aufwand nicht. Und dann gehe ich gut vorbereitet ins Gespräch. So, und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen Sie vielleicht, wie abgebrüht ist das denn? Das ist okay, aber Sie können es auch improvisieren. Und dann erzählen Sie vielleicht, weil Sie das gut finden, ja, ich habe am Wochenende mit meiner Familie über Ostern verbracht, mit meinen Kindern waren bei mir, weil sie sich so darstellen wollen als ein guter Familienmama oder ein guter Familienpapa, irgendwie ein feiner Mensch. Und haben aber über die Person nicht recherchiert, dass die gerade in einer mega brutalen Scheidung steckt. Und ihr gerade die Kinder weggenommen werden vom Papa zum Beispiel, weil der bessere Karten hat. Und dann kommen sie und seiern über ihr Familien-Osterfest. Das heißt, sie sind nicht vorinformiert, sie haben nichts strategisch gemacht und sie sitzen so halstief im Fettnäpfchen. Und mit diesen miesen Verhandlerinnen und Verhandlern habe ich überhaupt kein Mitleid. Schlecht vorbereitet.
Jemand, der dir erzählt, auf die Vorbereitung kommt es nicht an oder die Vorbereitung kannst du vernachlässigen, der macht einfach oder die macht einfach keinen guten Job.
Da kann das auch mal klappen, aber es ist ein bisschen Lotterie ist das, ne? Und diese Vorbereitung führt ja auch dazu, dass ich weiß, welche Themen man vielleicht nicht anspricht, weil das für diese Person ein rotes Tuch ist oder sie in eine belastende Situation triggert. Also ich weiß ja zum Beispiel auch manchmal über Leute, was über die geredet wurde, also schlecht geredet wurde. Also das würde ich jetzt zum Beispiel, darüber würde ich keinen Scherz machen, ne? Auch nicht sozusagen aus dem Gedanken heraus mal so kurz aufblitzen zu lassen, wie schlau ich informiert bin. Das ist alles nicht klug, sondern Verhandlungen sind sowieso hart genug und man kommt besser zu einer Einigung, wenn irgendwie man das Gefühl hat, da sind Gemeinsamkeiten und da ist bei aller Härte auch eine Menge Wertschätzung vor deiner Lebensleistung.
Ja. Etwas, worauf du dich nicht vorbereiten konntest, ist die Frage, die ich dir jetzt einspielen werde. Nämlich, der letzte Mensch, den ich hier im Interview hatte, der wird dir jetzt eine Frage stellen. Und die hören wir uns jetzt mal an und danach möchte ich direkt gerne eine Antwort von dir haben.
Also hier kommt meine Frage an dich. Die Frage lautet, wenn es eine Sache auf der Welt gibt, die du erfolgreich verhandeln könntest, wofür würdest du diese eine Chance einsetzen? Wofür würdest du verhandeln und was wäre das Ergebnis?
Ja, das klingt ja wie eine Frage sozusagen, die den Erfolg voraussetzt, ne? Also der Frager sagt ja jetzt, wo klar ist sozusagen, dass ich damit erfolgreich sein würde. Und wofür ich diese Lotteriefrage, ne? Wofür ich die einsetzen würde. Und die würde ich jetzt tatsächlich einsetzen für den ukrainisch-russischen Krieg. Mhm. Die würde ich nicht einsetzen, um eine Million für mich zu verhandeln. Oder sowas kann man ja auch machen. Aber da würde ich sagen, da wäre mir die Befriedigung, so etwas wirklich Globales oder europäisch Wertvolles zu leisten, zehnmal mehr wert als Geld. Also da würde ich versuchen, dort eine Lösung zu finden, die ja sehr, sehr schwer sich gestalten wird, weil egal, welche Lösung da kommen wird, einer oder beide große Verluste in Aussicht haben werden. Mhm. So, aber dafür würde ich das einsetzen. Für diesen Krieg, der ja eine Grundstimmung bringt in Europa, die unerfreulich ist. Und übrigens auch unglaublich viel Kapital bildet, das man eigentlich in viel innovativere Sachen stecken könnte als in militärisches Gerät. Mhm.
Ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, der liebe Jörg Summer, der die Frage gestellt hat, ist mit der Antwort auch mit Sicherheit zufrieden. Ansonsten wird er auf andere Wege die Möglichkeit finden, da auch noch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen und noch mal nachzubauen.
Ja, also erfolgreich eine Yacht zu verhandeln, wollte ich nicht. Wäre vielleicht die zweite Option.
Okay, Jens, schon mal vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ich fasse das an der Stelle noch mal kurz zusammen. Ich habe mir 4 Punkte rausgeschrieben, die ich noch mal ein bisschen hervorheben möchte. Denn zum einen hattest du davon gesprochen, es gibt viele Menschen, die vorher selektieren und dann nur mit 3 von 10 Punkten starten. Du startest immer mit 10 von 10. Darüber hatten wir gesprochen, als es darum ging, dass du verlieren darfst, allerdings nicht kämpfen darfst, um es nochmal so auszudrücken. Und das ist was ich gerade für Verhandlungen wichtig finde. Denn wenn du der Meinung bist zum Beispiel, dass alles klar ist, dass es nur um den Preis geht, dann nimmst du dir die Chance auch gleichzeitig einen Mehrwert zu generieren, weil du gar nicht weißt, ist noch viel mehr möglich. Und Verhandeln ist auch immer eine Abklärung von Annahmen, ob du gerade richtig liegst oder nicht. Und das findest du eben nur raus, wenn du genau dort reingehst und herausfindest, ist diese Annahme gerade korrekt, ja oder nein? Und dafür musst du auch wissen, ist das schon alles, was da gesagt wurde, oder steckt da vielleicht noch mehr dahinter? Und genau in diesen Punkt nehme ich da gerne mit raus und möchte dich an der Stelle motivieren, ein bisschen mutiger mit reinzugehen. Du weißt, wie du mit Forderungen arbeiten kannst. Du weißt, du musst dich sehr gut vorbereiten und dazu brauchst du auch einen entsprechenden Forderungskatalog und sei da ruhig mutiger, mit mehr wie nur 3 Sachen reinzugehen, sondern nutz da ruhig mehrere Sachen. Du sollst nicht alles raushauen, das wird jetzt zu weit gehen. Wer da einsteigen will, gerne nochmal den Part mit den Forderungen anhören oder mich oder uns kontaktieren. Dann hatten wir darüber gesprochen, wo du dich so ein bisschen, ich nenne es mal, als Robin Hood dargestellt hast, wo du halt Gutes tust. Ja, auch vielleicht für die Menschen, die nicht so gut darin sind, sich selber gegen, du hast sehr, sehr häufig die Ellbogenmentalität angesprochen. Dort, wo Menschen aktiv sind, die jetzt nicht so gerne ihre Ellbogen einsetzen, aus x verschiedenen Gründen, da so ein bisschen reinzugehen. Und du hast da auch von der Trias gesprochen, wo es zuerst darum geht, dass du, wie jeder andere Mensch auch, egoistisch getrieben bist, auch wenn das gerade ein bisschen negativ klingt. Nur wichtig ist erstmal, dass es dir selbst gut geht. Das war der erste Part. Der zweite Part, der dann kam, war, dass es dem Unternehmen, deine Arbeitgeberin, deine Arbeitgeber, die Menschen, für die du im Auftrag handelst, dann gut geht. Und dann im weiteren Schritt, dass auch die Gesellschaft da entsprechend von profitiert. Das zeigt gleichzeitig aus, oder zeigt gleichzeitig auf, welchen moralischen Kompass du auf solche Sachen legst. den ich an der Stelle auch gerne nochmal hervorheben möchte, denn auch wenn der an der einen oder anderen Stelle etwas fragwürdiger rüberkommt und auch wer deine Bücher kennt oder auch deinen anderen oder den Auftritt bei Social Media von dir mitbekommt, der wird an der einen oder anderen Stelle auf Situationen stoßen können, die er oder sie vielleicht als moralisch fragwürdig interpretieren würde. Dennoch, dieser moralische Kompass, den du hier dargestellt hast, ist einer der für mich mitentscheidenden, wieso wir überhaupt diese Beziehung haben, die wir haben. Und auf verhandlungstechnischer Sicht ist das etwas, was ich immer gerne mit dem Buchtitel Good for You, Great for Me halt bezeichne. Denn das zeigt es sehr, sehr gut auf, wo wir da hinwollen. Der nächste Punkt, wir hatten die Empathie so ein bisschen mit reingenommen. Du musst die Leute dort abholen, wo sie stehen, ist etwas, was wir auch mehrfach schon besprochen hatten. Und da geht's halt darum, dass du zum einen ihre Sprache sprichst, ihre Sichtweisen oder beziehungsweise über Mitgefühl sprechen kannst, um eine Gemeinsamkeit herzustellen. Und da ist was, wo ich den nächsten Punkt gerne mit verknüpfen möchte. Denn ein wichtiger Satz aus der Pepperoni-Strategie to go ist in meiner Wahrnehmung, dass die Beziehung vor dem Inhalt kommt. Und das ist etwas, was du auch sehr, sehr schön dargestellt hast. Wir sprechen hier vom Negotiators Dilemma, in dem wir uns befinden. Denn zum einen baust du Mehrwert auf, dafür brauchst du eine funktionierende Beziehung. Nur wenn es darum geht, nachher diesen Mehrwert für sich selber zu beanspruchen, belastest du die Beziehung, weil da geht's um Verteilen. Ja, da geht's darum, Dinge für sich selber zu beanspruchen, die nicht zu Lasten der und die gehen zwangsläufig zu Lasten der Beziehung. Und da ist es genau wichtig, im Vorfeld schon Gemeinsamkeiten aufgebaut zu haben. Da hilft die Diamantenanalyse, die wir in dem ersten Interview, was wir geführt haben, sehr, sehr intensiv besprochen haben. Und da ist etwas, wo ich sage, mit der Kombination kannst du hier sehr, sehr viel mitnehmen, wenn du dich daran nur hältst. Du sprachst von Werbesituationen. Pepperoni-Strategie to go haben wir jetzt mehrfach schon angesprochen, auch nochmal ganz offiziell. Habe ich gelesen, sehr gutes Buch, geht bei LinkedIn gerade, je nachdem in welcher Bubble du dich befindest, auch nochmal hoch, weil du sehr, sehr viele fürsprechende Personen für dich gewinnen hast können, die sich über dieses Buch auslassen. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich habe dafür gesorgt, dass es auch hier in St. Gallen in den Bibliotheken landet, in denen viele intelligente Leute sich Bücher ausleihen und diese lesen. Ich habe sie im bekannten, verwandten Kollegenkreis schon weiterempfohlen und sie wurden dort schon gekauft. Und genau das kann ich an der Stelle auch nochmal laut und deutlich sagen. Wenn ihr dieses Buch noch nicht habt, besorgt es euch, lest es. Es hilft. Es ist einfach zu verstehen. Es ist einfach umzusetzen. Das ist Gold wert. Ja, mehr kann ich und möchte ich dazu an der Stelle auch nicht sagen. Gute Schlussworte, finde ich, zumindest von meiner Seite aus.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Und damit der Werbeblock an der Stelle, der dann tatsächlich doch geworden ist, ich glaube, ich muss es rechtlich so deklarieren, sonst bewege ich mich auf zu dünnem Eis. Der ist an der Stelle jetzt schon mal vorbei und ich sag Jens, es hat mir mal wieder eine ganze Menge Spaß gemacht, hier mit dir zu sprechen, dich auch nochmal zu sehen. Ich genieße den Austausch mit dir immer sehr, sehr gerne und ich bin mir ziemlich sicher, jeder, der jetzt zugehört hat, kann da auch von profitieren, sonst würde ich das Ganze hier nicht mit dir machen. An der Stelle mache ich bei mir jetzt den Cut und übergebe dir die Bühne. Die letzten Worte in dem Interview gehören an der Stelle dir.
Ja, also ich vielleicht haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gewisse Freude empfinden können, vor allem wenn Sie in der Lage sind, sagen wir mal, den Humor, der ja hier mitläuft, zu verstehen. Es gibt ja diesen schönen Satz, you have to tell horrible things beautiful. Und das ist wirklich wichtig, wenn wir uns mit diesen Konflikten beschäftigen und mit Fragen auch der Durchsetzungsstärke. Dahinter steht ja immer ein Ärger, also so ein Mangel, eine Mangelware irgendwie auch für sich zu erobern. Und je mehr Sie das spielerisch und auch humorvoll betrachten, bei allem Ernst der Situation, wenn es um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Budgets und so weiter geht, umso besser ist es. Also eine gewisse Leichtigkeit, gerade bei schwierigen Themen, ist Gold wert.
Thank you.